Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Servus, moin, moin. Gute, frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr habt die Festtage gut überstanden, seid gut ins neue Jahr gekommen. Wir sind wieder da aus der Doppelacht-Zentrale. Winterpause ist vorbei. Bei mir ist der Mann, der auch nach Silvester noch der Knaller ist, LS. Herzlich willkommen zurück am Mikrofon.
Ja, moin moin. Und immer noch mit angeschlagener Stimme.
So ein bisschen, ne? Bei mir geht's wieder, aber wir sind noch nicht wieder bei 100%.
Nee.
Wir arbeiten uns ja auch langsam wieder rein. Ich bin ehrlich, ich saß hier eben vor der Technik. Ich wusste nicht mehr, wie es geht. Ich habe 30 Sekunden gebraucht, um mich zu ordnen.
Es war ja auch schon lange her. Wann? Vor 3 Wochen?
Zweieinhalb. Irgendwie sowas. Ja.
Und ganz viel Essen war dazwischen.
ganz viel Essen, ganz viel nichts machen. Wir waren bei, also ich war nochmal doll krank zwischendrin. Also wir haben alles mitgenommen.
Ja, ich war eigentlich durchgehend krank. War super.
Ja,
mit Krankenhausaufenthalt in Münster und Magenspiegelung.
Ach echt? Oh krass. Guck mal, ich hatte nur EKG, großes Blutbild und Antibiotika.
Nee, das war, also EKG, Blutbild hatte ich auch, aber ich habe nochmal Magenspiegelung. Also, und danach die Zeit war wohl auch ganz witzig.
Was, ich soll so drauf, oder?
Ja, ich soll, bin wohl, wurde durch den von der Darmspiegelung in den Aufwachraum geschoben, war schon so ein bisschen wach und hab dann irgendwie alle Leute gegrüßt. Hallo!
Ja, das macht man in Wewelsfleet so.
Ja, ist so.
Ganz also guten Ton. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das von meinem Papa auch. Da wird das halbe Dorf zusammengehupt und immer,
moin. Ja, genau. Ich war über Weihnachten zweimal mein Vater spazieren, da sagt er auch automatisch hallo. Und du bist in Hamburg angekommen, willst du auch machen? Also übernimmst du das so, dann wundern die Leute, die sich so, hä, was will der von mir?
Ja, interessiert mich mal.
Ausreiben, keine Ahnung. Naja, kommen wir zurück zum Fußball. Die Bundesliga beginnt. Nächste Woche Freitag, Bayern gegen Hoffenheim am 12.
Das ist korrekt. Das ist das Eröffnungsspiel. Und es gibt ja auch neben den Spielen, die ja erst in einer Woche anstehen, genug Themen, die den Fußball beschäftigen.
Ja, unter der Woche sag ich schon. Und zwischen den Tagen ist ja einiges passiert. Der Transfermarkt hat geöffnet.
Endlich. Fabrizio Romano hat wieder eine Aufgabe.
Ja, er hatte auch vorher schon eine Aufgabe, aber jetzt geht das gefühlt der Ex-Account, also sekündlich geht da was raus.
Tatsächlich, ja.
Und es ist ja auch schon was passiert.
So ein bisschen was. Wollen wir mit dem Elephant in the Room direkt starten? Der ist zwar noch nicht hundertprozentig passiert, aber ich gehe davon aus, dass er passieren wird.
Das hoffe ich auch.
Und ich sag mal so, dieser Elefant ist schwarz-gelb und hat auf den Namen Jaden.
Ja. Ich hoffe es auch, dass es passiert. Wäre geil. Bloß die Hoffnung ist, dass er der Jaden wird von vor 2-3 Jahren und nicht der Jaden von Manchester United.
Ja, die Hoffnung haben aber, glaube ich, alle Beteiligten. Also die hat Jaden Sancho selber.
Ja, auf jeden
die
Fall.
Die hat der BVB, die hat Edin Terzic auch.
Und Nuri Sahin auch. Und Sven Manibendi. Ja, genau. Ja.
Da ist gerade ganz, ganz viel Hoffen beim BVB. Und es ist ja, komischerweise, es ist der logische Schritt. Es ist, glaube ich, das, was Jadon Sancho gerade am meisten hilft. Auch wenn man ja sagen muss, dass viele von den, ich sag mal, Stars der letzten Jahre beim BVB wurden ja irgendwann verkauft und kamen dann wieder. Und so gut haben die meisten Rückholaktionen ja nicht geklappt.
Nee.
Ich sehe aber bei Jadon Sancho das größte Potenzial, dass es klappt.
Ja, weil er einfach noch jung ist.
Jadon Sancho ist 23. Das darf man nicht vergessen, das ist völlig absurd.
Und ist ja nicht schlecht.
Nein, das ist, also bei Jadon Sancho ist es noch mehr als bei den meisten anderen Fußballprofis einfach eine mentale Sache. Also das ist rein vom Kopf her und es zeigt einmal wieder, wie negativ und vergiftend dieses Umfeld bei Manchester United ist.
Ja, brutal, ne?
Es ist unglaublich, also wirklich, weil, also ein Jadon Sancho von 2019 bis 2021, da gab's ja die, obwohl der da irgendwie 18 bis 20 war, also eine Leistungsdelle gab's da ja nicht.
Nee, ich habe auch letztens seine Statistiken gesehen, der hat, glaube ich, lass mich lügen, 138 Spiele für Dortmund gemacht und hatte 117 Score.
Ich habe sie nicht nachrecherchiert, aber das klingt sehr, sehr realistisch, weil Jadon Sancho, der hat einfach auf einem sehr, sehr hohen Level performt. Nicht ohne Grund hat Manchester United vor knapp zwei Jahren, ja auch eine Fixablöse von 85 Millionen Euro bezahlt. Die kamen ja nicht aus dem Nichts.
Boah, stell dir mal vor, du zahlst 85 Millionen Euro und lässt den Spieler nicht spielen oder du kannst das Potenzial, was der Spieler hat, nicht abrufen.
Und in Anführungszeichen schränkst ihn so ein, dass dieses Potenzial ja vollkommen verschwindet. Gut, Manchester United hat auch 95 Millionen für Anthony bezahlt, lässt ihn spielen und spielt dadurch permanent zu zehnt. Also, ne, möchte ich nur nochmal sagen.
Ja.
Also 85 Millionen ist nicht mehr der teuerste Fehlgriff, den Manchester United sich in den letzten Jahren leistungstechnisch erlaubt hat. Aber lass uns mal beurteilen aus der Perspektive von Jadon Sancho, vom BVB und wie so als BVB-Fan deine Erwartungshaltung sind, wenn er denn kommt.
Also ich gehe dann davon aus, wenn er kommt, dann darf Donny Malen gehen.
Ist das clever, das Donny Malen dann gehen zu lassen?
Ist risikoreich, ne?
Ist risikoreich, weil Donny Malen für mich immer noch einer der Besten in der Offensive ist. Ja, aber Donny Malen auch so Tendenzen hat, dass er nicht ganz so gerne bleiben möchte. Das muss man ja auch sagen.
Ja, genau. Er hat kürzlich auch seine Agentur, Berateragentur gewechselt und spielt ja auch nicht mehr so gut. Ist schon risikoreich, weil wenn du Donny Malen verkaufst, jetzt im Winter, Sancho dafür holst, Sancho nicht gut spielt, ist es eng auf den Flügeln. Also, ist das eng auf den Flügeln? Eng auf den Flügeln mit Personen, die regelmäßig gute Leistungen bringen.
Gehe ich mit? Keinen? Ja, gehe ich mit.
Bei No Gittens kannst du nicht, sag ich mal, regelmäßig.
Noch zu schwankend?
Adeyemi auch nicht?
Nee. Ist Adeyemi nicht auch verletzt?
Weiß ich nicht. Ich habe da letztens jetzt hier, die haben ja so einen Leistungstest gemacht. Da habe ich ihn rumlaufen sehen mit einer Kettlebell.
Ich habe vorhin witzigerweise auch das erste Training aus Marbella geguckt, nebenbei vom BVB. Ich wollte nur Richarlison sehen im Trainingsdress beim BVB.
Und sah gut aus?
Sah fantastisch aus.
Ja,
wie ein Cheftrainer. Ja. Aber kommen wir gleich zu.
Ja. ja, ist sehr, sehr riskant. Weil Adeyemi, das ist noch irgendwo ein Duranville, der aber auch
Verletzt war. Du weißt auch nicht, ob der Form hat.
17, 18.
Ja.
Ne? Auf so eine Person sich zu verlassen, ist schwierig. Du könntest noch Brand nach außen packen. Brand will ich aber nicht nach außen packen. Der muss in der Mitte bleiben.
Haben wir ja gelernt. Julian Brand in der Mitte besser.
Stell dir mal vor, jetzt greife ich schon ein bisschen vor. Brand und Donny van de Beek. Auf der Doppel 8.
Ja, jetzt bist du aber sehr, sehr, sehr weit.
Mit Sancho auf dem Flügel.
Boah! Ich bin ja so ein
und
bisschen.
Und alle natürlich high performing, ne?
Ja, natürlich. Ja, wir kriegen den 18er, 19er Van der Beek.
Füllkrug schießt 35 Tore die Saison.
Wahrscheinlich schon, ja. Wir kriegen den 2019 bis 2021er Sancho.
Ja, aber, ist sehr riskant, ja.
Ich find's auch so riskant, dass ich Donny Malen nicht abgeben würde. Ich sehe auch Potenzial in Donny Malen links, Füllkrug Mitte, Sancho rechts.
Das Problem ist aber, dass du dir einen Linksverteidiger holen möchtest. Und da ist der, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Madsen von Chelsea.
Ja,
in der
Madsen.
Verlosung.
Ja.
Chelsea darf aber keine weiteren Spiele mehr verleihen. Ergo musst du den eigentlich kaufen. Du willst ihn aber nicht kaufen, weil du nicht Tom Rothe das hier, also seinen Stammplatz wegnehmen möchtest. Ein Eigengewächs, der jetzt Kiel gut spielt und tendenziell im Sommer zurückkommen soll, ist schwierig.
Ich sag mal so, wenn sich eine Mannschaft international mit Vertragstricks auskennt, dann sind das die Blauen aus London. Da kann man auch jemanden mal für 5 Millionen kaufen, den Chelsea dann komischerweise im Sommer für 6 zurückkauft. Alles schon erlebt. Es ist wirklich nicht so ganz einfach. Ich habe eben schon gesagt, ich würde keinen abgeben. Ich würde Sancho wirklich als Variable dazu holen, weil du wirklich nicht weißt, welchen Jadon Sancho du bekommst. Und ich könnte mir vorstellen, dass der nicht nur, weil er mit mal kein Manchester United Trikot mehr anhat, mit mal wieder performt.
Ja,
also er kann mich gerne Lügen strafen, aber ich glaube, der macht nicht in seinem ersten BVB-Spiel 3 Tore.
Nee, macht er wahrscheinlich nicht, aber ich bin mal Fußballmanager.
Spielen wir, ja, okay.
So, ich hole mir einen Sancho, ich hole mir einen Madsen. Beide Spieler leistest du aus. Du verkaufst einen Donny Malen für 30 Mille, du verkaufst einen Emre Can für 20 Mille, was absoluter Witz ist, und aus diese 50 Millionen reinvestierst du komplett in neuen Sechser.
Im Winter.
Im Winter.
Das ist sehr, sehr fußballmanagerig gedacht.
Es ist
sehr, sehr abstrakt. Wenn wir das einfach einmal von vorne auf aufschlüsseln, also Jadon Sancho, der pusht ja, wie man das in den Medien liest, auch bei Fabrizio Romano, sehr auf diesen Dortmund-Wechsel, weil er wieder in ein gewohnteres Umfeld und in einem Umfeld, wo er sich wertgeschätzter fühlt, zurück möchte. Was einem Spieler wie Jadon Sancho, glaube ich, instant in seiner Performance helfen kann. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er ein, zwei Monate braucht beim BVB und dann mit mal, also ich glaube, der wird über die Rückrunde immer stärker. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde den Donny Malen jetzt im Winter auf jeden Fall noch behalten, weil ich glaube, der hat auch noch einen Markt im Sommer und du brauchst einfach die Planstelle. Und Beino Gittens ist noch ein Tick zu schwankend. Für Saison 24/25, Jadon Sancho rechts, Beino Gittens links. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Den Ian Madsen auszuleihen ist, glaube ich, ein kompliziertes Thema, weil der hin und wieder bei Chelsea ja mal spielt, auch wenn er mal völlig durchrotiert wird. Der hat schon Pokalspiele auf der 10 angefangen. So, weil der halt technisch brutal stark ist und auch einigermaßen schnell. Ob er jetzt ein Zehner ist, müssen wir Pochettino fragen. Aber eigentlich ist der Außenverteidiger. Ich könnte mir vorstellen, dass Chelsea noch eigene Ideen hat und dass der deswegen schwer zu bekommen wird.
Ja. Ja, also was du aber definitiv brauchst, du brauchst, also Sancho kommt, ich würde Donny Malen auch nicht ziehen lassen, weil das einfach zu riskant wird, obwohl der auch nicht konstante Leistung gebracht hat, aber einer noch der Konstanten ist. Und um einmal sich in Position zu bringen zur EM und für einen guten Verein und auch für einen guten Vertrag für ihn, muss er halt irgendwie Performance bringen, Leistung bringen. Da wäre, glaube ich, Dortmund mit die beste Option für ihn. Can würde ich erst im Sommer verkaufen. Und wenn du denn nur 15 kriegst, ist auch okay.
Wenn du überhaupt Geld kriegst, ja.
Ja, ja. Als ich das gelesen habe, sage ich so, was muss ich tun, damit das passiert? Also, ja, Sebastian, ruf mich an. Ich tue alles dafür. Ich lerne Italienisch, kein Ding.
Ja, das wäre jetzt der letzte Punkt gewesen, zu dem ich noch gekommen wäre. Emre Can im Winter verkaufen. Ich glaube, es würde Dortmund einfach nicht wehtun. Und das ist eigentlich das Tragische, wenn du deinen Kapitän im Winter verkaufst.
Ja.
Und es würde dir nicht wehtun.
Ja.
Ich habe da nicht wirklich eine Meinung zu. Was mich nur überrascht hat jetzt in der Vorrecherche, als ich geguckt habe, dass Emre Can schon seit 4 Jahren in Dortmund spielt. Der ist im Januar 2020 gekommen. Also 2 Monate vor Corona.
Ja.
So, also eigentlich mit Emre Cans Wechsel zum BVB und Kobe Bryants Tod ging es bergab.
Kobe Bryant ist doch schon so lange tot.
Ja, Kobe Bryant, 26.01.2020. Der ist jetzt Ende Januar 4 Jahre tot.
Ey.
Ja, die Zeit fliegt. Und deswegen war für mich auch dieser Impuls, als ich das gelesen habe, ey, Emre Can braucht auch mal einen neuen Impuls in seiner Karriere. Also kann der meinetwegen wechseln.
Ja, meinetwegen auch.
Ich glaube, du würdest nichts verlieren, wenn du ihn im Winter abgibst. Aber du hättest dann gleich wieder diesen Impuls, dass du ihn irgendwie ersetzen musst.
Ja, also wenn du ihn abgibst, dann musst du ihn ersetzen, weil du hast dann nur noch Chahin und nur mit Chahin da auf der Position reinzugehen in die Saison. Nee. Ich glaube, Sabitz hat die alleinige 6 auch schon mal bei Manchester United gespielt, aber sehe ich nicht.
Ist grundsätzlich auch zu offensiv. Hast du Nitscher, ja. hast du Özcan. Das Einzige, was du machen könntest, guck mal, Manny Bender ist, glaube ich, 37, Nuri Chahin ist 35. Das ist ein Alter, da bist du bei Real Madrid noch Stammspieler.
Ja, bitte. Da bist du aber auch besser in Form.
Definitiv fitter. Und hast wahrscheinlich auch nicht so viele Verletzungen wie die beiden.
Ja.
Also es gibt schon Gründe. Deswegen würde ich Can im Winter auch nicht ersetzen, weil es einfach zu schwer ist, einen langfristigen Ersatz zu bekommen. Da sollte man sich vielleicht irgendwie Richtung Sommer mal zusammensetzen und dann einmal gucken, wie sich das so weit entwickelt.
Ja, da bin ich bei, vielleicht kennst du den noch, Onana von Everton.
Ich glaube, der ist tatsächlich aus einem Preisrahmen für den BVB rausgespielt.
Ja, das glaube ich auch.
Der wird eher so zwischen 50 und 70 Millionen kosten. Das ist eine Summe, die der BVB nicht auf den Tisch legt, obwohl das für den Spieler an sich ein sehr guter Transfer wäre und ein sehr guter nächster Schritt.
Ja, brutal, du kommst zum Mittel letzten Drittel Verein aus England zu einer Top-Mannschaft in Deutschland.
Ja, und das gibt's heutzutage leider nicht mehr.
Nee, du wirst zwar weniger verdienen, aber von der fußballerischen Entwicklung wäre es der nächste Schritt.
Ja, wahrscheinlich hättest du die fußballerisch bessere Karriere. Und das ist was, was man bei einem Jadon Sancho kritisieren kann. Wir haben Donny van der Beek schon angesprochen, was man bei dem kritisieren kann. Was man einfach bei vielen jungen Spielern, die heutzutage einfach zu früh wechseln und einfach einen Zwischenschritt in der Karriere überspringen, weil sie dann direkt einfach schon einen großen Vertrag mit viel Geld unterschreiben können.
Ja.
Und das oft nicht gut tut. Und sich Leute wenig Beispiel an einem, also die Spieler mit den besten und erfolgreichsten Karrieren haben immer so ein stetigen Stück für Stück Aufstieg genommen. Guck dir einen Kevin De Bruyne an, zum Beispiel, guck dir einen Mohamed Salah an, mit so zwei Beispielen, die mir gut aus der Premier League einfallen. Also die waren nicht 19, als sie zu Liverpool City gewechselt sind, sondern Mitte 20. So,
Ja.
und haben sich an dieses Niveau rangetastet und rangearbeitet durch Leistung. So, das muss man ganz klar so sagen. Wollen wir weitergehen in der Thematik, weil wir haben schon ein bisschen über die beiden gesprochen. Neue Co-Trainer auf ausdrücklichen Wunsch von Edin Terzic, Nuri Sahin und Sven Bender.
Ich weiß ja nicht, wie ausdrücklich der Wunsch ist oder ob das nur die Kommunikation nach außen gewesen ist. Ich glaube, da wird mit einer Kommunikationsente gespielt.
Glaubst du? Ich fand das auch nicht so überzeugend, als ich das gelesen habe. Und selbst beim Kicker steht nach Kicker-Informationen auf ausdrücklichen Wunsch von Edin Terzic, um den neuen Impuls zu setzen. Und weil er eben wusste, dass sein bisheriger Co-Trainer Rautenbeck
Ja.
mit 63 auf eigenem Wunsch halt gerne ein bisschen kürzer treten wollte und man sich jetzt geeinigt hat, okay, gegen den Einvernehmen beendet man das Arbeitsverhältnis und holt deswegen eben Nuri Sahin und Manny Bender. Es ist ein interessanter Ansatz. Es ist aber auch für mich der Ansatz, also es gibt eigentlich nur zwei Extreme. Entweder hilft es jetzt der Mannschaft und Edin Terzic extrem, oder Nuri Sahin ist nächstes Jahr Cheftrainer. Für mich gibt es nur die zwei Varianten.
Sowohl als auch.
Ja, weiß ich, Giselle. Herausforderung ist ja so ein bisschen, Nuri Sahin hat keine Pro-Lizenz, die macht er gerade noch und die wird er
Ah.
wahrscheinlich erst im Sommer fertig haben. Deswegen war er bei Ademirspor, Antalyaspor, wo er vorher Trainer war, auch offiziell nur Teamchef und kein Cheftrainer.
Echt?
Ja. So, die macht er gerade und damit ist er im Sommer fertig. Also ab Sommer könnte er auch Cheftrainer von Borussia Dortmund sein. Und weißt du, was Manny Bender vor seinem Engagement gemacht hat?
Nein. Doch beim TSV Brandenburg gespielt.
Auch das, aber in Trainerfunktion?
Ja, der war U-Trainer beim DFB.
Ja, bei der U17, die gerade Europameister und Weltmeister geworden ist.
Oh, die können alle nach Dortmund kommen.
Also der beste spielt in Dortmund von denen.
Ja, Paris Brunner.
So, und ich bin so ein bisschen dazu geneigt, dass ich sagen möchte, das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, einmal um intern die Position von Kehl wieder zu stärken, indem man sich seine alten Homies Bender und Sahin holt. Und aber auch, um vielleicht so ein bisschen ein paar Burgfrieden zu stiften. Einmal in Richtung junge Spieler. Und ich weiß nicht, wie das Verhältnis von Manny Bender und Paris Brunner ist. Aber da man zusammen so erfolgreich war, könnte ich mir vorstellen, dass man da eine Brücke baut. Und es ist ja auch so, also Nuri Sahin kennt ja noch so ein paar wesentliche Spieler aus der Kabine. Einen Mats Hummels, einen Marco Reus und so weiter und so fort. Und es gibt ja Medienberichte, dass Marco Reus mutmaßlich der Interessierteste war an einer Meuterei gegen Edin Terzic. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man Nuri Sahin und Marco, dass sie mal ein Bierchen drehen und sagen, lass doch mal den Edin in Ruhe. Zumindest in 6 Monate, bis ich das mache.
Ja, ich glaube, die werden kein Bierchen trinken, eher einen Chai trinken.
Was auch immer. Oder ein Ayran, ist mir
Oder
egal.
einen leckeren Adana essen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Edin sich das gewünscht hat, sondern dass es von die Idee eher von Kehl gekommen ist. Weil
Aki
er auch.
Watzke auch?
Nee, der ist ja Edin Bro. Aber dass Kehl da mit der Idee auf den Tisch gekommen ist und weil er ja auch mit beiden zusammengespielt hat,
Ja, hat er.
Und dass Sammer und Aki das ganz gut fanden.
Und dass sie gesagt haben, ah, dadurch bleibt unser Buddy Edin erstmal Trainer. Und wenn er auch noch in der Pressemitteilung sagt, dass das sein Wunsch war.
Ist auch alles wieder super.
Ja.
Somit stärkst du ja in der öffentlichen Wahrnehmung, in der Mannschaft vielleicht auch ein bisschen die Position von Edin.
Ja, ja, mutmaßlich. Also so ist wahrscheinlich die Intention. Wobei ich es wirklich...
Für die Rückrunde oder für die restlichen 18 Spiele.
Ja, also weiß nicht. Also der Kicker schreibt es ja so, dass es ja nach der Hinrunde diese Elefanten-Diskussionsrunde gab mit Sammer, Watzke, Kehl, Terzic und so weiter, um die Hinrunde zu analysieren und das letzte halbe Jahr. Und da soll Edin Terzic ausdrücklich mit dem Wunsch in diese Runde marschiert sein, dass er gerne Alter. Bender und Chahin als Co-Trainer hatte. Und das finde ich auch ein bisschen viel. Selbst wenn es ein Kickerbericht ist, ich bin auch ein bisschen skeptisch. Sage ich dir, wie es ist.
Nein. Das glaube ich nicht.
Ich kann es mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Die Conclusion daraus, wird der BVB dadurch besser? Wird es dem BVB was bringen?
Ich glaube, also schwierig zu beurteilen. Ich glaube, die Mannschaft und alle Personen, die an dem Erfolg der Mannschaft arbeiten, sind so ein bisschen glücklicher, zufriedener, weil ja auch neue Gesichter kommen mit neuen Ideen.
Ja, aber ist immer die Frage, wie schnell kannst du, also erstmal sind die beide eben nur Co-Trainer und die musst dich ja auch erstmal, also es ist, wie gesagt, du fängst mehr oder weniger einen neuen Job an, in einer neuen Position, die musst dich ja auch erstmal einarbeiten. Also ich glaube nicht, dass, guck mal, Nuri Chahin hat heute seinen ersten Tag im Trainingslager, er sah zwar Boss aus, aber der gestaltet ja jetzt noch nicht komplett alleine Trainingsinhalte.
Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass man ziemlich schnell die Handschrift von Nuri Chahin und Sven Bender sieht.
Nuri Chahin gilt ja in Expertenkreisen als guter Taktiker. Etwas, was man dem Edin Terzic ja immer so ein bisschen abspricht. Und dass da der Impuls liegen könnte.
Manni Bender Grätschentraining?
Weiß ich nicht. Ich habe gesagt, Manni Bender ist auch der Typ, den sehe ich mit so 10 Kilo Medizinbällen und gib ihn.
Ja, ja.
So, das ist ein Schleifer, das ist ein Quelix.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also was ziehen wir da raus? Ich glaube, wie gesagt, das wird der Mannschaft tun. Aufgrund der neuen Impulse.
Ja, wird die Mannschaft daraus eine Reaktion ableiten können?
Nicht sofort. Erst nach 4-5 Spielen.
Aber sagst du BVB noch Platz 3, ja oder nein?
Buh, dann muss ich erstmal den Taschenrechner anschmeißen.
Nee, jetzt einfach mal aus dem Bauch raus. Mit Chahin, Bender, Sancho. Und einem Donny Malen, der bleibt. Und auch Emre Can, der noch bleibt.
Ja, dann nicht. Ja, es wird sehr, sehr schwer. Boah. Du musst ja auch auf... Das sind nur 7 Punkte. Ja, auf jeden Fall, Mann.
Platz 3 für den BVB am Ende der Saison.
Ja, ja, klar.
Schauen wir mal. Es bleibt spannend. Wir werden ja in ungefähr 1,5 Wochen das erste Spiel unter der Ägide sehen. Vielleicht dann auch schon Jadon Sancho im BVB-Trikot. Es wird ein sehr geschäftiger Januar für den BVB, generell für die Bundesliga. Wollen wir damit zum nächsten Thema kommen?
Ja, können wir.
Dann würde ich sagen, der zweite große deutsche Verein, der FC Bayern München und die Wintertransferphase. Hast du da Ideen und Gedanken zu, weil bei Bayern ist ja einiges im Argen. Man hat große Verletzungssorgen. Kimmeunier ist zum Asien-Cup. Masrau ist für den Afrika-Cup nominiert worden, kann aber vielleicht nur in der K.O.-Phase spielen, weil er eigentlich verletzt ist.
Ja, sehr viel. Ja, also die müssen was machen. Tuchel fordert auch. Müssen definitiv Innenverteidigerposition was machen.
Also so wie man liest, hat der Innenverteidiger beziehungsweise der Verteidiger, der innen und rechts spielen kann, Priorität. Das ist das Transferziel Nummer 1 noch vor der Holding Six.
Vor der Holding Six. Okay.
Es und ist aber auch an Namen, also es gibt ja so die klassischen Namen, die seit einem halben Jahr durch die Gegend geistern, aber verhältnismäßig ruhig. Also es ist anders als zu Brazzo-Zeiten, als du immer 6 Namen auf dem Teller hattest.
Ja. Da wollte ich dich nämlich auch mal fragen, was gibt's da konkret? Weil ich habe mal Varane gelesen, dass da Interesse besteht. Ich habe auch, was habe ich auch gelesen?
Longley gab es auch.
Longley, genau, ja.
Gab's auch, denn Palinja natürlich immer noch heißt. Ja. Getruida wurde auch nochmal gehandelt.
Wer?
Getruida, der rechte Innenverteidiger von Feyenoord Rotterdam.
Okay.
Dann Fomo, ja, der Japaner von Arsenal. Also,
ja, aber da habe ich ja gelesen, dass der vor Vertragsverlängerung ist bei Arsenal.
Könnte ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen. Der wäre fast ein Tick zu heiß für Bayern gerade. Die Premium-Lösung ist ja immer noch Araujo von Barcelona. Ich sehe den aber nicht im Winter wechseln. Und selbst das ein relativ komplexes Thema für den Sommer. Also selbst wenn es da eine 70 bis 80 Millionen Klausel gibt, sag ich dir aus, wenn du ein bisschen Fußballmanager spielen und Theorie, zieh diese Klausel. Aber du hast mit Araujo auch einen Spieler, der schon relativ lange bei Barca ist, der ein sehr hohes Standing bei Barca hat. Südamerikaner und Bayern passt generell oft nicht so gut.
Selten.
Selten. Und dann ist es so, also Araujo...
Brisantes, heißes Thema.
Ja, aus Erfahrung. Aber Araujo ist prädestinierter Spieler, der auf seine Karriere, wenn er die bei Barca bestreitet, Kapitän dieser Mannschaft werden könnte.
Ja, definitiv.
Deswegen, also wenn der nicht im Sommer wechselt, wechselt der wahrscheinlich gefühlt auf die nächsten 8 Jahre nicht.
Ja.
Deswegen sehe ich den als ein bisschen schwierig an. Was konkret im Winter passiert, weiß man eben noch nicht, weil ich bin ja immer noch überzeugt, einer aus Brazzos Team war dieser Maulwurf, der immer Sportbild und allen Leuten und alles gesteckt hat, weil jetzt weiß bei Bayern ja immer niemand mehr irgendwas.
Das ist scheiße.
Das ist für uns tatsächlich
Wir
nicht so gut.
Wir brauchen Brazzo zurück.
Nee, danke. Also als Ambassador, ja, aber bitte nicht in leitender Position bei Bayern München. Deswegen weiß man relativ wenig über Kandidaten. Man weiß auch nicht, wie heiß das Palinja-Ding ist, wie weit oben Getruida in der Liste steht bei Bayern, weil es gab so immer mal wieder Gerüchte, dass der interessant wäre, aber auch, dass die Priorität bei Bayern ein bisschen von ihm weggerückt ist. Einen Raphael Varane kann ich mir nicht vorstellen, weil er einfach zu verletzungsanfällig ist. Und der ist auch erst 30 und das ist ein Spieler, der noch zu viel Anspruch hätte zu spielen. Und der verdient knapp 17 Millionen Pfund bei Manchester United. Das ist ein Betrag, den Bayern wahrscheinlich nicht zahlen wird. Und du leist einen Varane nicht aus. Carlo Ancelotti hat zwar heute gesagt, dass Real Madrid keinen Innenverteidiger im Januar holt.
Ja, das
sollte es aber der Bewegung kommen, geht Rafael Varane eher zurück als Backup zu Real.
Ja, das glaube ich auch.
Als zu Bayern. Ich finde Longley ganz spannend. Problem ist, der spielt bei Aston Villa, wo er gerade im Kader ist, fast gar keine Rolle. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, aussehen, der wäre eben nur so ein Notnagel für ein halbes Jahr. Könnte man wahrscheinlich machen, ob so viel bringt, und dann brauchst du immer noch einen Rechtsverteidiger. Ich kann noch so keine Tendenz geben. Das ist, glaube ich, ein Thema, was uns die nächsten 2, 3 Wochen noch begleiten wird hier im Podcast. Ich möchte nur noch eine ganz andere Frage zum Abschluss des Themas stellen für mich. Der aktuelle Rekordtransfer in der Wintertransferperiode in der Bundesliga ist Dominik Szoboszlai, der 2020 für 36 Millionen von Salzburg zu RB Leipzig gewechselt ist. Knackt Bayern dieses Wintertransferfenster diesen Rekord? Kaufen den Spieler über 36 Millionen Euro?
Nur wenn sie einen entsprechenden Innenverteidiger finden? Und eine Holding Six? Sonst nicht.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die für die Holding Six die 36 Millionen knacken, auch im Winter.
Und wer soll da kommen?
Mein Wunsch ist immer noch Raúl Palinha.
Ja, aber das hat jetzt ja alles
ein bisschen abgekühlt. Gekühlt,
ne?
Ja.
So, Tag 1 nach Transferstoß hieß Bayern oder nix?
Ja, das stimmt.
Aber irgendwie ist es ein bisschen ruhig geworden.
Leider ja. Also ich kann das auch gar nicht einschätzen, weil ja, wie gesagt, auch nichts mehr nach außen dringt.
Ja, ich habe auch zwischendurch mal Zubimendi gelesen. Von
Real Sociedad.
Ja.
Der ist mir Kimmich zu ähnlich vom Spielerprofil. Damit würdest du dieses Problem nicht lösen.
Ja. Aber sonst ist das alles ein bisschen...
Mir fehlt da gerade so der zweite heiße Name. Da sind wir noch nicht an dem Punkt im Transferfenster, wo du dann einen klaren Kandidaten hast.
Ja.
Ich glaube auch, dass wir da in den nächsten 1, 2 Wochen eher Namen haben, über die wir hier konkret diskutieren können. Also Bayern macht das schon relativ gut. Ich persönlich wünsche mir ja wieder so einen Joao Cancelo-Level-Banger, den die einfach in 24 Stunden aus dem Nichts raushauen. Ich kann aber keinen Spieler tippen, wer das sein könnte.
Ja, dazu vielleicht eine Frage. Was hältst du von Manu Kone statt Palinha?
Interessant, weil erstmal ist er Franzose. So, französische Gemeinde bei Bayern generell stark die letzten Jahre. Der kennt die Bundesliga.
Angefangen mit Vicente Lizarazu.
Ja, Lizarazu. Willy Sagnol. Ja, ich weiß gar nicht, wer der erste Franzose war, aber Jean-Pierre Papin.
Ja, ich wollte sagen, Jean-Pierre Papin.
Ja, der war ja auch mal bei Bayern Anfang der 90er. Ballon d'Or-Sieger, übrigens. Wo waren wir?
Manu Kone.
Könnte ich mir. Ich weiß nicht, ob der das Bayern-Level hat. Muss er aber eigentlich auch gar nicht, weil wie alt ist der? 22 oder so? 23?
22.
Ja. Ja, also könnte ich mir gut vorstellen. Um das mal kurz abzugeben, könnte ich mir gut vorstellen, weil Franzose kennt die Bundesliga und die hat auch noch Entwicklungspotenzial. Und das ist jetzt ein Spieler, den wird es wahrscheinlich noch zwischen 30 und 40 Millionen kriegen.
Ja, weil der, Vertrag, glaube ich, auch ausläuft.
Dies oder nächstes Jahr. Auf jeden Fall ist der in einem Rahmen, dass das schon auf die Ablöse drückt. Und das könnte ein Spieler sein.
Nächstes Jahr.
Den du sonst verpassen könntest.
Nee, übernächstes Jahr. Bis 26.
Nein, hat er noch 2,5 Jahre. Ja. 2.
Ja.
2 Jahre im 24. Ja, 2,5 Jahre. Aber sollte nicht unbedingt sein. Interessant. Auch wenn das ein Spieler ist, der nicht sofort ein Champions League-Finale entscheidet, ein hypothetisches. Aber den du auch mal wieder aufbauen könntest.
Ja. Ich habe zu Transferthema jetzt auch eine noch abschließende Frage. Causa Davis. Geht er Richtung Sommer?
Alfonso?
Ja. Meinst du, der geht?
Schwer, wir hatten das Thema ja schon mal.
Weil so wie ich gehört habe, hat er von Bayern ein relativ gutes Angebot bekommen. Besser dotiertes Angebot als bei Real Madrid.
Ja, das ist so. Real Madrid hat es aber auch schon geschafft, Spieler mit nicht ganz so hoch dotierten Verträgen zu überzeugen. Ich bin mir sicher, wenn Jude Bellingham zu einem englischen Verein gegangen, wird er auch mehr verdienen.
Ja, klar.
Aber also Real Madrid hat eine Strahlkraft. Das ist nochmal ein ganz anderes Level. Kann ich schwer einschätzen. Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass er bleibt, weil es einfach so schwer ist, Linksverteidiger diese Position zu besetzen.
Da habe ich noch was gleich.
Aber ich habe auch letztes Mal schon gesagt, wenn da irgendwie 40, 50 Millionen, weiß ich nicht, ob ich ihm Steine in den Weg legen würde, weil 2023 ein sehr, sehr durchwachsenes Jahr war für Alfonso Davis.
Jetzt? Du verkaufst Davis für 50, 45 Millionen zu Real Madrid. Was hältst du von Theo Hernandez als Ersatz?
Muss ich den abholen? Das einzige Problem ist, mit der Familie Hernandez hat Bayern München nicht so gute Erfahrungen gemacht.
Ja.
Obwohl man ja sagen muss, also Theos Bruder, der Lukas, der ist ja extrem dafür kritisiert worden, dass Bayern ihn ja also sehr, sehr unterstützt hat, einen neuen Vertrag angeboten hat, trotz Kreuzbandriss und er dann einfach zu PSG abgehauen ist. Ich fand es aber stark, dass er danach L'Équipe nochmal ein Interview gegeben hat, wo er das auch alles bestätigt hat, dass Bayern sich eben so extrem um ihn bemüht hat, für ihn eingesetzt hat und er dafür sehr, sehr dankbar ist und seine Familie Bayern München auch sehr, sehr dankbar ist. Aber er jetzt hat mir in der Heimat spielen, bla bla bla, PSG. Und klar geht es da am Ende um Geld so ein bisschen, aber immerhin hat er die Balls gehabt, sich hinzusetzen und L'Équipe da ein Interview zu geben und auch zu sagen, okay, nicht zu sagen, Bayern ist jetzt der letzte Scheißverein und so weiter und so fort, sondern dass das alles stimmt und dass er das auch sehr wertschätzt. Ich weiß, ich schätze Theo ein bisschen anders ein. Er würde aber, also der würde das Doppelte kosten von dem, was du für Davis bekommst. Der wäre wahrscheinlich der teuerste Außenverteidiger, wenn nicht sogar der teuerste Verteidiger, der hier transferiert wird. Weil es vom Spielerprofil nicht viel bessere und viel passendere Spieler gibt. Vorteil für Bayern hypothetisch ist, in dem Markt, wo sich Theo Hernandez bewegt, gibt es nur 3, 4 Konkurrenten, die so eine Summe zahlen wollen und würden. Manchester City hat Guardiola geholt und spielt gerade eine andere Spielidee, also die brauchen den Theo Hernandez nicht zwingend.
Genau.
Theo Hernandez war schon bei Real Madrid und das hat nicht so gut funktioniert, deswegen könnte das der Vorteil sein, wenn er nicht gerade sagt, okay, ich mache jetzt den Real Madrid Redemption Arc und die wollen ja eh Davis haben.
Und genau, das wollte ich gerade sagen, weil die haben ja schon Davis gekauft.
Genau, und die wollen ja eh Davis haben. Dann gehe ich auch nicht zurück zu Real. Dann könnte, also dann ist Bayern München die nächste Option.
Eben.
Und ich habe jetzt nicht im Kopf, wie lange der Vertrag noch läuft, aber vielleicht könnte man dadurch ja in Richtung 70, 80 Millionen gehen. Also ich würde es machen.
Ah, bis 26.
Das ist ja auch nur 2,5 Jahre.
Ja. Ja. Genug zu Bayern. Du hast die Themen offen.
Ja, mein nächstes Thema ist mein Lieblingsthema.
Oh, für, HSV?
Nee, das habe ich als optionales Thema im Vorgespräch angebracht. Mein nächstes Thema ist, Donny van der Beek wechselt zu Eintracht Frankfurt.
Wie schon vorhin vorgegriffen, ich hätte den gerne auch bei Dortmund gehabt.
Grundsätzlich ist der ein perfekter Spieler für Dortmund. Problematik ist, eine Doppel-8 mit Brandt und van der Beek finde ich zu offensiv. Van der Beek ist kein typischer Sechser und du würdest damit neben Nepcha, Sabitzer, Brandt, Reus, würdest du den fünften Spieler haben, der irgendwie ähnlich ist. Ja. So, die zwar alle unterschiedliche Skillsets haben, aber positionell und von der Positionierung auf dem Feld sich alle so ein bisschen zu ähnlich sind. Und Donny van der Beek hat in den letzten 3,5 Jahren, wenn man die Minuten rechnet, 14 Spiele über die volle Distanz gemacht. Und er hatte 6 Startelf-Einsätze für Manchester United in der Premier League. Also das ist ein Spieler, der einfach die letzten Jahre nicht viel gespielt hat, weil er einfach den falschen Wechsel gemacht hat, weil er dann auch noch Verletzungspech hatte, weil seine Leihe zu Everton nicht funktioniert hat. Ich finde, dass Eintracht Frankfurt ist gerade der perfekte Schritt, um sich so ein bisschen zu rehabilitieren, wo der Druck überschaubar ist, das sportliche Projekt aber interessant genug.
Du hast Spielgarantie so ein bisschen,
ja, wo er auch sehr weg ist. Genau, wo
die ersten Spiele.
Ja, aber das ist ja egal. Der spielt ja vor Skiri. Da will ich ja hin. So, und du, Frankfurt spielt ein System, wo van der Beek gut reinpasst, weil Donny van der Beek ist am besten, wenn er eben ein freier Mann ist, ein freier Spielmacher, weil der ist kein Sechser.
Auf die Doppel-10.
Ja, genau, da will ich ja hin. Ich sag ja ehrlich, Donny van der Beek, niederländische Thomas Müller. Ist so. Ja, es ist ein bisschen schwer. Also normalerweise bringe ich gerne Daten mit. Ich hätte zu Donny van der Beek auch was mitgebracht.
Aber hat nicht gespielt.
Genau, also ich kann den, ja, also und ich finde, ich tue mich ein bisschen schwer damit, jetzt halt hier mit anzukommen, dass der in 22 Spielen 2018, 19 für Ajax in der Liga 17 Scorer gemacht hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, und im Jahr davor irgendwas um die 20. Das ist mir ein bisschen zu weit weg und spiegelt auch nicht, also du kannst gerade nicht einschätzen, wie Donny van der Beek in Form ist oder wie der in Form kommen kann. Ich möchte nur eins sagen, Zitat von seinem ehemaligen Trainer Erik ten Hag, wo ja alle gehofft haben bei Menu, dass er ihn ein bisschen rehabilitiert. His best position is in the box, just behind the striker. Da sehe ich ihn nämlich auch. Weil Donny van der Beek in seiner Prime Ajax-Zeit war er der Mittelfeldspieler mit den meisten Touches in der Box. 6 im Schnitt pro Spiel. Und er ist auch der, der 77% seiner Ballkontakte im Angriffsdrittel hatte. Im letzten Drittel des Falls. Also der gehört bei Eintracht Frankfurt auf eine der Halbzehner-Position.
Jetzt zusammen mit Mario Götze.
Ach, hör auf mit Götze, komm. Nee. Nein.
Chibi ist auch
Afrika-Cup, ich weiß. Aber ich bin ja nach dem Afrika-Cup.
Ah, okay.
So, also du brauchst ihn jetzt zum Lückenstopfen, aber wenn das gut klappt, dann hast du einfach ja, Skiri, Larsson, Chibi, van der Beek und vorne noch einen Stürmer.
Ja, das ist die, für Frankfurt, das ist die absolut beste Ausgangslage.
Die ist perfekt und das ist ehrlich, also wenn die das Spielermaterial, wenn die Larsson mit der Form aus der Hinrunde, supported von dem Skiri, davon van der Beek, der vernünftigen Fußball spielt, wenn die das alles zusammenbekommen, das ist Top 5, Top 6 Mittelfeldblock in der Bundesliga.
Ja, absolut.
Mit noch ein bisschen Potenzial nach oben, wenn die über ihrem Limit performen.
Ja, absolut. Definitiv. Da sehe ich sie auch und das ist ja gut. Die Kondition, finde ich, ist okay. Also, kommt drauf an, wie er performt in der Rückrunde. Wenn er gut performt, sind 10 plus 5 Lacher.
für mich auch, also Donny van der Beek war 2019 mit dem Ballon d'Or nominiert, hat keine Stimme bekommen, aber ist ein anderes Thema, weil er einfach aus diesem 18er, 19er Jahrgang von Ajax immer die geringste Lobby hatte. Für mich persönlich war er aber immer der spannendste Spieler. Also ich mochte van der Beek, neben De Jong, De Ligt, fand ich van der Beek immer am spannendsten und mochte den am liebsten. So, auch wenn er natürlich von den dreien auf einem ganz hohen Niveau der schwächste Spieler war. Aber ich möchte nochmal sagen, Donny van der Beek Potenzial gehabt zu niederländischer Thomas Müller, hat aber irgendwie keiner erkannt, bei Man U verkannt, und er ist neben Jadon Sancho, den wir am Anfang angesprochen haben, einfach der nächste Man U-Spieler, der dem es komplett die Karriere verhagelt hat, der 3 Karrierejahre verloren dadurch.
Ja, definitiv. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, hoffe, dass er da in Frankfurt sein Glück findet.
Ich auch sehr, und ich freue mich einfach, dass das ein Spieler ist, den wir durch diese sehr unglückliche Konstellation zumindest ein halbes Jahr in der Bundesliga mal sehen.
Ja.
Also es ist für mich, für alle Beteiligten, eine Win-Win-Situation.
Ja, definitiv.
Jetzt müssen nur alle Beteiligten auch das Beste draus machen.
Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal weiter. Damit würde ich sagen, gehen wir auch weiter, und für die Einstiegsfolge... Hast du noch ein Thema? Sonst würde ich dich wählen lassen zwischen zwei Themen, die ich als optional vorbereitet habe.
Okay.
Ich würde anbieten, aktuelle Situation in Köln oder brisante Tage beim Hamburger Sportverein.
Ich möchte über beide sprechen.
Du willst mich nur in Rage reden hören über den HSV.
Ja, lass uns erst über den HSV sprechen. Ey, was ist da los? Ich habe nichts mitbekommen.
Ja, einiges. Also... Walter wackelt, immer noch und ständig.
Ja, zu Recht.
Mehr als zu Recht. Ein neuer Name, der da jetzt ein bisschen aufgetaucht ist, heute. Witzigerweise komplett durch die Springer-Presse, also erst haben Sportbild, Bild und Welt darüber berichtet, könnte Steffen Baumgart sein als neuer Trainer beim HSV. Schwierig, oder?
Also von der Stadt- und vom Medienzirkus... Wäre Köln, Hamburg, HSV, 1. FC Köln ungefähr ähnlich?
Ist nicht so weit weg voneinander, muss man sagen. Auch so vom Umfeld, vom Druck etc. pp. Aber
spielen tendenziell nächste Saison in der gleichen Liga.
Ist nicht komplett auszuschließen. Aber fangen wir andersrum. Könnte Steffen Baumgart, wenn er jetzt zur Rückrunde den HSV übernimmt, der Trainer sein, der mutmaßlich dafür sorgt, dass der HSV nächstes Jahr vielleicht nicht in einer Liga mit Köln spielt, sondern sie steigen auf?
Nein.
Glaube ich nämlich auch nicht.
Weil die Mannschaft, die Qualität nicht ausreicht.
Und das weiß ich gar nicht.
Und ich glaube, der HSV-Kader ist nicht ein Steffen Baumgart-Kader.
Nein, der ist nämlich ganz weit weg vom Steffen Baumgart-Kader. Das ist ein Tim-Walter-Kader.
Tim-Walter-Jala-Jala-Kader.
Ja, aber Tim-Walter versucht ja immer Pep Guardiola zu sein. Also sich eigene Sachen auszudenken, komplexen Fußball zu spielen und immer spielerische Lösungen zu finden. Und ich kann mir nicht vorstellen, der HSV hat ein Problem. Und das Problem ist, dass die 2,5 Jahre... Die Mannschaft, das Umfeld, das Trainerteam, Transfers, alles auf diesen Walter-Fußball ausgerichtet haben. Und wenn die jetzt den Trainer wechseln zu einem Schleifer und einem, ich sag mal, so einem gerade raus Typen wie Baumgart, da kommt dieser Kader, glaube ich, nicht mit klar. Also die könnten diese Spielideen nicht aufgreifen und die werden dann eher Siebter als Dritter. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich einen extrem Negativ-Effekt haben könnte. Das ist wirklich
extrem negativ, glaube ich nicht.
Boah, wenn der HSV Siebter wird, ist es, glaube ich, schon extrem negativ. Aber
ja, natürlich.
Ich bin mir sicher, dass
nicht, dass sie Siebter werden.
Ich bin mir aber sicher, dass es nicht funktionieren würde.
Nee, da gibt ja auch, dass es nicht funktionieren würde, definitiv. Weil das halt kein Kader von Steffen Baumgart ist. Ja, sollte der HSV das machen? Ja, sollte er.
Aber
also wenn
nur,
sie die Möglichkeit haben.
Aber nur, weil Walter wirklich so alternativlos entlassen werden muss.
Ja, genau. Also das ist jetzt seine dritte Saison?
Das ist seine dritte, ja.
Ja.
Zweimal Dritter gewonnen.
Ja. Ist auch eine Leistung.
Ey, das sind die beiden besten Ergebnisse für den HSV in der zweiten Liga. Vorher sind sie mal Vierter geworden.
Stimmt. Ja, ich. Die Rückrunde oder die restliche Saison wird genauso laufen wie die letzten zweieinhalb Jahre.
Kann ich mir auch vorstellen.
Wenn bald der Trainer bald.
Ja, ich möchte jetzt aber mal einen Call machen.
So,
das wird, Steff, das, das wird, das wird Per nicht gefallen.
Wenn Steffen Baumgart Trainer wird, der wird kriseln, krachen, laut krachen.
Und das tut dem HSV überhaupt nicht gut? Und dem
werden
Umfeld
die
auch nicht?
Schlecht abschneiden diese Saison. Nächste Saison aber besser. Und mit neuem Personal.
Und ich möchte jetzt in die andere Richtung. Ich möchte was tun, was ich ja noch nie gemacht habe. Aber ich glaube, ich möchte Tim Walter verteidigen.
Was?
Es ist auch ein bisschen absurd, aber Tim Walter ist vorletzte Saison Dritter geworden, hat das Relegationsaufstiegs-Hinspiel in Berlin gewonnen und hat sich dann von Kevin Prinz Boateng im Volksparkstadion den Aufstieg klauen lassen. Ansonsten wäre er in seinem ersten Jahr mit dem HSV aufgestiegen. In seinem zweiten Jahr war er bis zur 96. Minute in Heidenheim mit dem HSV aufgestiegen. Und dann hat Tim Kleindienst Heidenheim von 3 auf 1 geschossen. Da kann Tim Walter nicht so viel für. Und jetzt glaube ich, dass er es im dritten Jahr schaffen wird. Der HSV steigt mit Tim Walter auf. Ich finde es auch ein bisschen absurd, aber wenn ich genau drüber nachdenke, sind immer Faktoren passiert, die ihn halt 3% vor dem Ziel haben scheitern lassen.
Ja, und genau diese 3% fehlen ihm.
Aber diese 3% holt auch Steffen Baumgart nicht raus und diese 3% holt aus dem.
Nicht dieses Jahr oder diese Saison, sondern vielleicht nächste Saison.
Aber kann sich der HSV ein siebtes Jahr in der zweiten Liga erlauben? Wobei, ganz ehrlich, inzwischen ist es auch egal, ne? Inzwischen ist es auch egal.
Ne, also HSV ist ein Zweitliga-Club.
Das stimmt, aber der HSV hat immer noch proportional sehr, sehr hohe Qualität in der zweiten Liga. Da kommen wir zu einem nächsten Problem. Vertragsverhandlungen mit Bakary Jatta.
Ludovic Reis.
Stagnieren bzw. wurden ausgesetzt. Jatta sage ich noch, okay, das ist ein System-Walter-Spieler, aber Ludovic Reis ist von der individuellen Qualität wahrscheinlich ein Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Zweitligaspieler. Weil der einfach extrem stark ist. Und wenn du den verlierst und in der zweiten Liga bleibst, wirft dich das, glaube ich, extrem weit zurück.
Ja. Also du musst aufsteigen, damit der Spieler bleibt.
Damit du überhaupt eine Chance hast, dass er bleibt. Weil der ist auch interessant für einen Unterregal-Erstligisten oder dann, je nachdem, wer aufsteigt, für den entsprechenden Aufsteiger sollte er die finanziellen Mittel haben. Sollte es irgendwie härter aus irgendwelchen Gründen noch schaffen. Glaube ich auch nicht, aber nur mal hypothetisch gesponnen. Oder das ist auch, ich bringe solche Spiele ja immer gerne direkt zu Hoffenheim.
Ja, genau, also das auch mein erster Guess, wirklich Hoffenheim.
Und das ist eben was, was dem HSV dann immens schaden würde, besonders wenn die Ablöse dann durch auslaufende Verträge noch relativ gering ausfällt oder du für Jatta gar keine Ablöse bekommst.
Ja, also für Jatta, ganz ehrlich, ja. Hol dir deine Ablöse, weil der wird dich nicht in der ersten Liga weiterbringen. Und du kannst mit dem Geld tendenziell einen adäquaten Ersatz holen, der dich auf die Jahre, auf Sicht noch besser macht.
Und der wahrscheinlich im Kern besser Fußball spielen kann als Bakary Jatta.
Ja, bessere Technik hat, bessere taktisches Verständnis, der zwar vielleicht nicht so schnell ist, aber wie gesagt, im Kern besser, ja, definitiv.
Kann ich mir nämlich auch vorstellen. Problem an der Sache ist aber auch, Bakary Jatta ist ein System-Walter-Spieler, weil der irgendwie alles macht, was Walter sagt. Und der könnte dadurch ein Systemspieler sein, der dich in die erste Liga bringt. Also es ist, ich finde es gerade sehr, sehr verzwickt beim HSV.
Ja, absolut.
Ich habe Per auch gefragt, der hat gesagt, der findet Baumgart grundsätzlich eine ganz geile Idee. Aber der hasst halt auch Walter kontext- und bedingungslos. Das muss man ehrlicherweise
ja, ich
so
finde die
Idee
auch gar nicht so verkehrt. Kommt, das heißt, ein bisschen zu spät, war vorher nicht verfügbar. Aber ich glaube nicht, dass der HSV aufsteigt. Ich sehe, Kiel und Pauli sind aktuell ein bisschen stärker da.
Pauli spielt einfach zu oft unentschieden. Da fehlen auch die letzten 5%.
Ja, aber die haben nie verloren.
Ja, ist ein Punkt. Ich bleib dabei, der HSV steigt am Ende mit Tim Walter auf. Das ist jetzt mein Call dazu.
Dein Call, okay.
Ein Call dazu. Wollen wir dann noch, du möchtest über beides sprechen?
Ja, ich möchte mit Peter Stöger zum ersten FC Köln.
Ich fand's so geil, als ich das mal gesehen habe.
Wie hast du das gesehen?
Auf X, ehemals Twitter, habe ich das gesehen. Einfach durch keine Ahnung, durch irgendwie so einen Fan-Account ist es in meine Timeline gespült. Und wir können es ja gleich mal auch in der Insta-Story zeigen. Aber Fußballreisen kommen, bietet an. Fußballreise mit Peter Stöger zum ersten FC Köln. Fußballreise zu einem Heimspiel des ersten FC Köln. Pauschalpreis 999 € pro Person im Doppelzimmer. Enthalten sind Linienflug ab Wien nach Köln. Erstmal alleine geil ab Wien. So nach dem Motto, wir holen uns die österreichischen ersten FC Köln-Fans. 3 Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel. Inklusive Frühstück, Airport-Transfer, Stadion-Transfer, Tickets für die gerade Langseite, Reisebegleitung ab bis Wien. Und jetzt natürlich das absolute Highlight. Abendessen mit Peter Stöger. Und da frag ich mich, was ist mit Peter Stöger passiert?
Ja, ich bin gerade hier auf der Seite und versuche mich da aber ein bisschen zu recherchieren, was sie da so machen.
Hier auch, Peter Stöger, ja. Aber warum ist Peter Stöger dafür verfügbar? Also, die Frage muss man ja stellen. Also ja, der hat seit 2 Jahren keinen Trainerjob mehr, aber Pauschalreisen mit Abendessen? Also ganz ehrlich, dann mach lieber bei hier irgendwie Cameo, so hier Geburtstagsvideos wie hier Effenberg Matthäus und so.
Ja, ich suche gerade, ob es sowas vielleicht gibt, auch mit anderen gescheiterten Persönlichkeiten aus dem Fußball.
Nur weil der Dortmund mal die Saison gerettet hat, ist der nicht gescheitert, ne?
Ja, Moment. Aber hier, Liverpool, 399, Arsenal, Crystal Palace, Bayern Hoffenheim ab 239.
Aber nichts mit so Highlights wie Peter Stöger ist dabei.
Nee, finde ich auch nicht.
Aber jetzt natürlich die ganz andere Frage. Köln sucht einen Trainer. Peter Stöger hat seit 2 Jahren keinen Job. Peter Stöger ist eh bald in der Stadt, weil er zum Abendessen muss. Könnte das einer sein für die Kölner?
Oh nee. Aber ich glaube, der macht das, weil die aus Wien kommen.
Ja, es wird schon Gründe geben, warum der das macht. Aber das ist einfach völlig verloren.
Ja, total. Egal. Nee, ist er auch nicht.
Für mich gibt es aber auch nicht wirklich einen Trainerkandidaten bei Köln. Also, der Cola von hier Vollendamm,
ja,
habe ich festgestellt, der ist so alt wie wir. Trainer werden immer jünger. Kann ich überhaupt nicht zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob du in der Situation einen 32-jährigen, mittelmäßig erfahrenen Trainer holen solltest.
Ja, Köln ist ja sowieso vom Arsch. Tut mir leid, wir sind abgestiegen.
Glaubst du wirklich?
Ja, na klar.
Auch mit Justin Deal? Der ist begnadigt. Justin Deal ist begnadigt.
Ja, weiß ich, aber ja, also aufgrund der Transfersperre, gut, die hatten so nicht so viel Kohle, aber
ja, du kannst jetzt halt gar nichts machen. Das war sowieso noch der Knaller. Also wir haben die Folge aufgenommen und gesagt, die nächsten Tage kommt die Transfersperre oder die Entscheidung darüber. Die war quasi mit auf Ausstrahlung der Folge, war die bestätigt.
Ja, du kannst halt nichts machen, du kannst halt nur Spieler verkaufen.
Also kannst du auch Spieler kaufen, du darfst sie nicht registrieren.
Ja, genau. Ja, ne? Aber also verkaufen darfst du ja.
Ja.
Ja, aber du kannst halt keine neue registrieren, deswegen bist du am Arsch. Also, wenn sie diese Saison es schaffen sollten, nicht abzusteigen, dann steigen sie nächste Saison ab.
Wahrscheinlich, ja. Weil dann hast du ja auch das Problem, Luca Waldschmidt ist ja nur ausgeliehen. Der ist dann ja im Sommer weg.
Ja.
Also, hypothetisch, der spielt jetzt eine gute Rückrunde, macht dir vielleicht 5, 6, 7 wichtige Tore, weil theoretisch hat er die drin. Warum er die seit Benfica-Lissabon-Zeiten nicht mehr abruft, ist ein anderes Thema. Aber selbst wenn das passiert, hast du ja nächstes Jahr keinen Zugriff mehr auf den Spieler. Nakarada ist nur verletzt, der bringt ja auch noch nichts. Also das Kernproblem in Köln fängt für mich damit an, dass du es nicht geschafft hast, für Skiri eine Ablöse zu kassieren. Dass du den ablösefrei hast gehen lassen und dadurch hast du deinen besten Spieler verloren.
Justin Deal geht im Sommer auch ablösefrei.
Ziemlich sicher, ja.
So, Aber witzig ist, dass der 1. FC Köln, der Spieler, der, ja, ich weiß nicht, wie der heißt, aus Tschechien, Slowenien.
Ja,
aufgrund Slowenien. Dessen, dass sie die Spielsperre gekriegt hat, trainiert jetzt mit den Profis mit.
Vielleicht ist er, ich kann den Namen auch nicht aussprechen, aber ich weiß, wen du meinst. Der ist Stürmer. Vielleicht ist er der Heilsbringer. Der müsste jetzt 17 sein.
Ja, der ist 17.
Guck mal, Lukas Podolski kam auch mit 17, 18 hoffnungslos in die erste Mannschaft und hat direkt überzeugt bei Köln. Hat eine gute Rückrunde gespielt, ist dann mit denen abgestiegen, hat 24 Buden, glaube ich, gemacht, ist mit denen wieder aufgestiegen. Ich glaube, ist nochmal mit denen abgestiegen, aber egal. Das hat gut funktioniert. Vielleicht ist der Slowenier der neue Lukas Podolski. Aber es sieht einfach nicht gut aus beim 1. FC Köln.
Nee, definitiv nicht.
Und deswegen ist meine Frage, würdest du jetzt sagen, okay, wir holen einen Trainer mit Potenzial und Zukunft als Steffen Baumgart-Nachfolger oder versuchen wir irgendwie die Klasse zu halten und gehen Richtung Friedhelm Funkel?
Oh nee, ich würde einen holen mit Zukunft. Definitiv.
Wo du auch sagst, okay, wenn wir absteigen, haben wir direkt wieder eine Chance aufzusteigen.
Ja, die Chance sehe ich auch nicht, aber der mit jungen Spielern kann und junge Spieler entwickeln kann, so einen Trainer würde ich mal holen. Der auch eine komplett andere Spielphilosophie hat und umsetzen kann.
Wahrscheinlich schon, ja. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass Baumgart diesen Kader auch ausgebrannt hat.
Ja.
Und vielleicht das Spielermaterial, was aktuell zur Verfügung ist, auch nicht ganz so zu diesem Baumgart-Fußball passt.
Ja.
Weil du kannst ja nicht irgendwie nur über Intensität und dann mal einen Ball auf Selke und der macht da irgendwas draus spielen. Das ist auf Dauer auch schwierig.
Schwierig und so wenig. Du kannst, wenn du da einen Lewandowski vorne drin hast, dann kannst du da mal einen Ball reinspielen, dann passiert auch was, aber nicht bei Davy Selke.
Also einfach zu wenig.
Ja.
Das muss man sagen. Und ich sag mal, Kölns Scouting und Kölns sportliche Führung, heißt der Christoph Keller, der Sportdirektor, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
Ist er nicht Doktor?
Der Doktor ist der auch, der ist alles. Aber nicht kompetent. Und das ist Kölns Problem. Das ist wirklich Kölns ganz, ganz großes Problem, weil der das in anderthalb Jahren, wo er jetzt diesen Job hat, ich meine seit April 2022, es nicht geschafft hat, auch nur also Spieler zu halten oder in Geld umzuwandeln. Ich habe nochmal geguckt, für Salih Özcan haben die 5 Millionen gekriegt, das war die Ausstiegsklausel. Also Salih Özcan ist jetzt nicht der Spieler, der die Sterne vom Himmel spielt, aber 5 Millionen nach der Saison, die er mit Skiri gespielt hat,
Ist ein Schnapper.
Also der zumindest noch mal das Doppelte raus und gönnen. Also da sind wir bei dem Punkt, was Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC machen wollte, Werte schaffen und Wiederverkaufswerte erzielen. Und junge Spieler entwickeln. Und das, also Köln hat gerade weder die jungen Spieler, die sie entwickeln können, so. Sie haben keine Wiederverkaufswerte. Und sie haben auch keine Zukunft. Also bei Köln ist gerade wirklich alles im Argen, weil ich sehe bei Köln auch einfach keinen Spieler, außer Erik Martell, der sich so entwickeln könnte, dass der eine gewinnbringende Ablöse erzielt.
Ja. Leider ja.
Also
düster aus.
Sieht sehr düster aus. Und auch, finde ich, also wenn man das genau jetzt mal analysiert und sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, also deutlich düsterer, als man es erwartet hätte. Und auch deutlich düsterer, als man bedenkt, ist Köln vor 2 Jahren Sechster geworden mit Baumgart? Auf jeden Fall ja Sechster oder Siebter. Auf jeden Fall ja Conference League. Ich meine, die sind Siebter geworden und dann letzte Saison Elfter. Das sah auf jeden Fall alles immer ganz gut aus, augenscheinlich, aber da merkt man einfach, wie weit die über ihrem Niveau performt haben und dass du auch niemals, wenn du ein Verein wie Köln bist, so eine Entwicklung und ich sag mal Frischzellenkur für den Kader, du darfst kein Transferfenster verpassen.
Ja, also nicht nur für Köln, sondern grundsätzlich nicht, ne?
Nee, aber das war jetzt auf das Beispiel Köln, um überhaupt eine Chance zu haben, konkurrenzfähig zu bleiben. Weil sonst bist du so schnell in diesem Strudel heutzutage, das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn du dann noch ein Verein bist aus einem Umfeld, der generell nicht so viel Geld hat oder der nicht, guck mal, Hoffenheim hatte ja auch so 2, 3, 4 Jahre. Oder Wolfsburg hat zweimal hintereinander Relegation gespielt. Aber bei Wolfsburg ist das halt scheißegal.
Da ist die Kohle da.
Ja, genau. Also die können, die spielen Relegation und geben 50 Millionen im Sommer aus. Also, so, und das können halt Vereine wie Köln nicht, das konnte Stuttgart auch nicht. Deswegen einmal Relegation, einmal Abstieg. Aber Stuttgart hat sich halt wieder konsolidiert durch sehr, sehr gutes Scouting und sehr, sehr gute Spielerentwicklung. Und das ist auch so ein bisschen der Verdienst von Sven Mislintat. Komisch, dass man den rausgeschmissen hat. Da muss man jetzt gucken, ob Stuttgart, wenn wir da einmal ganz kurz rübergehen, diesen Transfer schafft, wenn diese Generation weg ist, die Mislintat gescoutet hat, mit Milo, mit Führich, mit Gyrassi und so weiter und so fort. Bleibt auch noch spannend. Aber Fazit für uns, bei Köln sehen wir echt ein bisschen schwarz, ne?
Ja.
Und wir sehen auch nicht den Trainer am Horizont, der das Ganze umbiegt.
Außer vielleicht Lothar Matthäus.
Das Matthäus biegt alles um.
Eben.
Lothar Matthäus wird mit Bayern München diese Saison auch das Triple gewinnen, obwohl er gar nicht im DFB-Pokal spielt.
Genau.
So nämlich. Ich würde fast sagen, Stunde voll.
Stunde voll? Wird jetzt geschlossen, ja.
Ja, dafür, dass es die erste Folge wieder zum Reinkommen war, fand ich ganz gut.
Ja, ich auch.
Ja, und Montag geht's ja schon weiter. Kommt die erste reguläre Folge wieder.
Absolut.
Und da gibt's bestimmt schon neue Entwicklungen zu den Sachen, die wir besprochen haben.
Vielleicht ist Jadon Sancho schon in Soto Grande.
Vielleicht, wär schön. Ist das Trikot dann auch schon bestellt, wenn er da ist?
Ja, nee, der spielt ja nur ein halbes Jahr da.
Ja, bei Leihspielern ein bisschen schwierig. Wobei ich traue immer noch dem Cancelo-Bayern-Trikot ein bisschen hinterher. Aber vielleicht wird es ja ein Palinia-Trikot. Man weiß es nicht. Ja, dann wissen wir da wahrscheinlich schon mehr. Wir können den letzten Vorrundenspieltag und den ersten Spieltag nach der Winterpause tippen. Und wir haben bestimmt noch ein, zwei Themen zum internationalen Fußball. Und damit würde ich sagen, schaut mal auf Social Media vorbei. Da geht mit Erscheinen dieser Folge ein Doppelpost online, in dem wir uns kurz vorstellen. Habe ich mir mal so überlegt.
Yes, du. Ich bin dabei.
Um diesem ganzen Podcast ein bisschen Gesicht und Profil zu geben zum neuen Jahr und zum Start ins neue Podcast-Jahr.
Machen wir so.
Finde ich auch. Also auf Social Media folgen, Folge hören, Folge teilen, euren Freunden erzählen. Wir sind wieder da. Winterpause ist vorbei. Montag nächste Folge.
Kleine Vorbereitung und Einordnung auch auf das Spieltagswochenende, ne?
Ja, stimmt. Das ist ganz, hab ich schon gesagt, wir können ja endlich wieder Spieltage tippen. Das machen wir ja so regelmäßig und gut.
Ja. aber regelmäßig nicht.
Da müssen wir besser werden. Damit würde ich sagen, reingehauen.
Reingehauen, ciao.